Tutorials schaue ich am meisten auf YouTube an. Zu Photoshop, zu CGI, was Maya betrifft, V-Ray, ja, alles, was ich halt fürs Studium brauche.
Also ich schaue jetzt keine Beauty-Vlogs oder was weiß ich. Ich schaue meistens Dokus oder sowas.
Leute, von denen man es gerne hört oder die einen interessieren, das ist vielleicht schon besser, als wenn man es von einem Lehrer hört, den man schon richtig nervig findet oder so.
Lustige Tiervideos, ja, wenn ich schlechte Laune habe.
Also während meiner Schulzeit hat es schon viel geholfen, aber jetzt so während dem Studium habe ich mich eher auf Tutoriums hier in der Schule verlassen, also in der Uni.
YouTube-Videos, das nimmt mir zu viel Zeit.
Manche behaupten, YouTube wäre für Katzenvideos erfunden worden. Manche sagen, YouTube sei eine Plattform für Populisten. Andere wiederum sehen in YouTube nichts anderes als unterhaltsame Zeitverschwendung. Doch die Plattform kann mehr. Photosynthese einfach erklärt. 5 Tipps, wie du dir Namen und Daten besser merken kannst. Wie man das perfekte Foto schießt. YouTube ist voll von Tutorials, Nachhilfevideos, Koch- und Handwerkstipps, Lebenshilfe und Faktensammlungen. Doch wie verlässlich ist die Plattform als Quelle von Informationen? Lehrer haben uns immer vor Wikipedia gewarnt. Jeder könne dort publizieren, was er wolle. Ist es bei YouTube nicht genauso? Jeder kann ein Video zu irgendeinem beliebigen Thema machen. Es braucht keine Ausbildung, kein Studium, keine Ahnung. Was macht den Reiz dieser Videos aus?
Das sind dann halt Leute, die einfach wissen, was die Tools können und ich weiß es nicht und deswegen gucke ich mir das an.
Wer sind die Leute, die Wissen auf YouTube verbreiten und warum tun sie das? Was befähigt sie, über bestimmte Themen zu sprechen?
Mein Name ist Marco Bucci. Ich bin ein freiberuflicher Künstler und Illustrator. Ich arbeite für Animationsstudios, große Studios wie Disney oder Hasbro oder Lego, aber auch für sehr kleine Studios, die Bücher publizieren und Kinderbücher und Fernsehspots kreieren.
Ja, mein Name ist Mirko Drotschmann. Bei YouTube heiße ich Mr. Wissen2Go. Ich bin Geschäftsführer einer Produktionsfirma, Objektiv Media, und außerdem auch noch Moderator im ZDF. Die Sendung heißt Terra X.
Hello, my name is Ahmed Aldouri or Ahmed Aldouri.
Hallo, mein voller Name ist Ahmed Aldouri. Ich habe als Konzeptzeichner Videospiele und Filme designt, wobei ich jetzt hauptsächlich mit YouTube und Patreon Geld verdiene, indem ich Online-Wissen vermittle.
Nicht wenige der Channels, die Tutorials veröffentlichen, werden von Leuten betrieben, die sich selbst ihr Leben lang mit den behandelten Themen auseinandergesetzt haben. Bekannte Illustratoren, Professoren, Künstler, Studierte und Autodidakten, Wissenschaftler und Autoren. Eine bunte Mischung bietet ihr Wissen der Welt an. Aber warum eigentlich?
Ich liebe Romane und Fiktion und auch Filme. Und natürlich liebe ich es zu malen und ich liebe es auch zu unterrichten. 10 Minutes to Better Painting ist wie eine Kombination aus diesen dreien. Es ist ein kleiner Kursfilm, es ist lehrreich, es ist Unterhaltung. Es bringt mich dazu, über das Malen nachzudenken. Also ist alles, was mir an der Kunst gefällt, sozusagen in dieser einen Serie verpackt.
Weil es ihm Spaß macht zu unterrichten. Kann es so einfach sein? Geben Profis auf YouTube ihr Insiderwissen kostenlos an die Allgemeinheit weiter? Einfach so? Andere schreiben Bücher, die jeder, der an das wertvolle Wissen heran will, teuer einkaufen muss. Bekommt man das auf YouTube wirklich kostenlos? Ja und nein.
Anfangs ging es darum, den YouTube-Kanal aufzubauen. Aber das war wirklich eher aus Eigennutz. Denn ich hatte in einem Studio gearbeitet und mir wurde klar, dass ich das nicht mehr machen möchte. YouTube war daher so im Sinne von, okay, ich muss mir ein Publikum schaffen, damit sich mir die Möglichkeit bietet, selbstständig zu werden. Aber zur gleichen Zeit wollte ich natürlich auch den eigentlichen Inhalt klar und deutlich präsentieren.
Mit Videos lässt sich tatsächlich Geld verdienen. Nicht nur durch YouTube direkt, vor allem über die Community. Gefällt dir mein Video? Dann unterstütze mich doch bitte auf Spendenseite XY. Aber es geht natürlich nicht nur ums Geld. Auch Journalisten und Dokumentarfilmer haben die Plattform für sich entdeckt, um ihre Inhalte der breiten Masse, die weniger und weniger fernsieht, nahezubringen.
Damals, als ich angefangen habe, gab es bei YouTube im deutschsprachigen Bereich kaum Wissensinhalte. Da gab es vielleicht ein paar Leute, die ihre Referate mal nachgesprochen haben und dann hochgeladen, aber es gab keine Kanäle, oder kaum Kanäle, die sich ausschließlich der Vermittlung von Wissen gewidmet haben. Und ich dachte, das wäre eigentlich eine ganz schöne Lücke, in die man stoßen könnte. Und außerdem fand ich es auch als Journalist spannend, dieses Medium zu nutzen und dort journalistische Inhalte zu platzieren.
Mein Content war genau das. Es ging darum, wie ich den Leuten wirklich helfen kann, wie ich den Leuten etwas zurückgeben kann.
Etwas zurückgeben. Auch das treibt einige Content-Creators an. Sie wollen Videos machen, die ihnen damals nicht zur Verfügung standen. Videos, die sie selber gerne angesehen hätten, um ihren Horizont zu erweitern und Menschen so zu inspirieren, wie auch sie inspiriert wurden.
Ich glaube, mein Ziel ist, jeder hat mit denselben Sachen zu kämpfen. Jeder hat Probleme mit Farbharmonien, jeder hat Probleme mit Aktzeichnen. Die ersten Zeichnungen sehen bei allen Leuten gleich aus, weil wir alle dieselben Probleme haben. Deswegen ist es mein Ziel, den Leuten zu helfen, diese Probleme schneller zu überwinden, damit sie danach über ihre eigene Kreativität lernen können.
Geschichte lag nahe, weil ich studiert habe und weil ich das einfach selber spannend finde und mir denke, da gibt es noch viel Nachholbedarf, gerade wenn man sich einige politische Richtungen in Deutschland anguckt. Es wäre gut, wenn man da über die Vergangenheit ein bisschen besser Bescheid wüsste. Und was Politik angeht, habe ich festgestellt, dass gerade jüngere Leute einen großen Bedarf daran haben, darüber informiert zu werden. Die interessieren sich schon dafür, aber die Orte, an denen man sich früher klassisch darüber informiert hat, die sind für die nicht mehr interessant. Die lesen keine Zeitung, die schauen nicht die 20 Uhr Tagesschau, die gucken bei YouTube.
Ich glaube nicht, dass man das in einer Stunde fertig bekommt.
Auf den ersten Blick erscheint es einfach, ein Video zu machen. Doch denkt man genauer darüber nach, merkt man, dass ein gutes Video nicht mal eben gedreht ist. Und gut muss es sein, wenn es erfolgreich sein soll.
Wenn ich eine Lektion über Komposition gebe, möchte ich persönlich sicherstellen, dass das, was ich sage, auch legitim ist. Daher teste ich den Stoff zuerst. Wenn ich zum Beispiel erzähle, dass es eine gewisse Spannung innerhalb einer Komposition gibt, die man kontrollieren kann, sowie den Schwerpunkt. Ich kann das zwar sagen, aber ich muss es auch beweisen. Also verbringe ich Stunden damit, nach Beispielen zu suchen und sie auszutesten. Es kann aber auch mal sein, dass es eine Woche dauert zu recherchieren. Also ein 20-Minuten-Video kommt vielleicht so rüber, als seien es nur 20 Minuten. Aber es könnten auch 8 Stunden allein für die Vorbereitung sein.
Sicher gehen, dass was man sagt korrekt ist. Eigene Annahmen überprüfen und beweisen, bevor man sie weitergibt. Die Methodik erinnert stark an wissenschaftliches Arbeiten. Ein Garant für Qualität. Man kann also tatsächlich davon ausgehen, dass sich der Online-Tutor vernünftig mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Kann man also auf die Qualität von YouTube-Videos vertrauen?
Ja, man ist natürlich nie gefeit davor, was Falsches zu sagen. Ist auch mir schon passiert, dass ich Dinge nicht ganz korrekt dargestellt habe, weil ich einer falschen Information aufgesessen bin. Wichtig ist, dass man einfach die journalistischen Grundtugenden pflegt, dass man die 2-Quellen-Regel beachtet, am besten sogar 3 voneinander unabhängige Quellen hat, dass man schaut, wer sind die Urheber der Quellen, alles nochmal verifiziert, dass man das Gebot der Wahrhaftigkeit befolgt. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge und ja, Quellenkritik ist echt das A und O.
Geht ein YouTuber offen mit seinen Quellen um, kann man durchaus auch darauf vertrauen, dass er sich gut informiert hat. Aber am Ende gilt für YouTube-Videos genau das Gleiche wie für alle Quellen. Menschen machen Fehler. Es ist die Aufgabe des Rezipienten, Fakten gegenzuchecken, wenn es darauf ankommt.
Okay, ich schätze, meine Philosophie ist, dass sich der Zuschauer nicht selbst belehrt, sondern eher Dinge für sich selbst bestätigt. So wie wenn ich mir etwas angucke, zum Beispiel ein Tutorial, wie man eine stehende Figur zeichnet. Ich schaue mir dann nicht nur ein Tutorial an, sondern viele verschiedene Arten, dies zu erreichen. Und so verschmelze ich die Dinge, um auf ein Ergebnis zu kommen. Wenn ich also, sagen wir mal, eine Serie zur Muskelanatomie mache, dann zeige ich Diagramme von medizinischen Illustrationen und wie sie funktionieren. Und dann sage ich, hey, guckt mal, hier sieht man, wie sie in der Realität aussehen. Und so interpretiere ich es. Fühlt euch frei zu sagen, es wäre falsch und findet euren eigenen Weg. Aber hier ist meine Art, es zu machen. Fast nie sage ich, hey, das hier ist der einzig richtige Weg, denn ich denke, das wäre sehr einschränkend. Ich behaupte also nicht, dass ich die Antwort auf alle Fragen habe. Schau dir die Sachen von wem anders auch an und benutze dein kritisches Denken, um die Dinge selbst herauszufinden. Es ist alles ein großes Puzzle und nicht nur, wie ich es sehe.
Go check out someone else's stuff too. Also, what do you think about it? Use your critical thinking and try to figure things out on your own. It's a big puzzle. It's not just what I see. Yeah.
Wenn ich was wissen will, dann habe ich oft das Gefühl, dass das Wissen mir leichter vermittelt wird, wenn ich eine Person dazu sehen kann und die mir veranschaulicht, was ich wissen möchte.
Ich finde, es ist sehr effektiv, ein wenig unterhaltsam zu sein, aber auch auf den Punkt zu kommen. Denn wenn der Stoff eher so, okay, also wir fangen an mit einer Pose und keine Ahnung, weißt du, das ist einfach langweilig und mein 14-jähriges Ich hätte einfach keine Lust für sowas.
Was ist es nun, dass die Videos so interessant für die Zuschauer macht? Wie verpacken sie ihre Informationen, sodass möglichst viel hängen bleibt? Wie machen sie ihre Videos spannend? Unterhaltungswert ist im Internet eine harte Währung. Wer langweilt, wird nicht geguckt. Wer nicht geguckt wird, verdient kein Geld. Und was für einige vielleicht noch schlimmer ist, er erreicht auch niemanden mit seinen Inhalten.
Gerade bei Geschichte ist es immer gut, Geschichten zu erzählen, auch mal eine Anekdote einzubauen. So kann ich mir selber auch Sachen gut merken. Ich hatte früher eine tolle Geschichtslehrerin, die eine Anekdote nach der anderen rausgehauen hat, ob es jetzt darum ging, dass die Leute in Versailles in die Gänge gepinkelt haben, weil es keine Toiletten oder kaum Toiletten in dem Schloss gab. Darüber habe ich mir dann vieles gemerkt über den Absolutismus. Oder ob sie irgendwelche Geschichten über Konrad Adenauer erzählt hat, der Öl getrunken hat, bevor er mit den Russen über die Kriegsgefangenen verhandelt hat, damit der Wodka nicht so schnell wirkt. Das sind einfach so Dinge, die sind mir bis heute hängen geblieben. Und darüber kann ich mir viel anderes merken. Und das versuche ich auch immer in meinen Videos so zu praktizieren.
Stichwort Storytelling. Doch nicht nur Geschichten können ein Video interessant machen, auch das Unerwartete weckt Interesse.
Es muss mich überraschen, während ich es kreiere, selbst wenn alles, was andere sagen, richtig ist. Wie kann ich meine eigene Version daraus machen? In Folge 5 von 10 Minutes to Better Painting zum Beispiel, da war Star Wars gerade erschienen. Da habe ich den Farbkreis am Millennium Falcon erklärt. Ich habe einfach zwei Dinge zu etwas kombiniert, das wahrscheinlich... Ich habe noch nie jemanden das kombinieren sehen. Es war keine Neuerung in Sachen Farbe an sich, aber wie ich es präsentiert habe, das war etwas Besonderes. Und ich versuche mich an verschiedenen Arten, eine Idee zu präsentieren, an verschiedenen Blickwinkeln, die man so vielleicht noch nicht kennt. Es macht viel mehr Arbeit, etwas zu präsentieren, indem du dich selbst als Person widerspiegelst. Es ist so einfach, etwas nachzuschauen und einfach nur zu wiederholen, wie, oh ja, ich lese etwas aus einem Wikipedia-Artikel vor. Das ist so einfach. Ich möchte darauf achten, vor allem in 10 Minutes to Better Painting, dass alles in meinen Videos so ist, wie man es noch nie gesehen hat.
Wenn man was lernt, dann ist es ja auch total wichtig, dass jemand da drüber schaut und speziell auf deine Leistungen nochmal Feedback gibt. Und das fehlt dir bei Videos einfach, denke ich.
Nachdem wir beleuchtet haben, welche Qualität Online-Lehrvideos haben können, dass sie kostenlos abrufbar sind und durchaus von Leuten produziert werden, die wissen, wovon sie sprechen, die aus der jeweiligen Industrie kommen und über Insiderwissen verfügen, drängt sich in der Folge die Frage auf, wie ist das Online-Angebot im Vergleich zum klassischen Schulunterricht zu betrachten? Wenn ich Wissen gut erklärt, ganz bequem überall abrufen kann, warum soll ich dann noch zur Schule oder Uni gehen?
Der Vorteil an der Online-Bildung ist, dass du von überall Zugriff drauf hast, vorausgesetzt durch deine Internetverbindung. Und du kannst auch deine eigenen Inhalte hochladen, um, du weißt schon, Feedback zu bekommen und sowas.
Fakt ist doch, dass Lehrpläne sich nur langsam ändern, während sich die Anforderungen der Arbeitgeber geradezu rasant entwickeln können. Leute aus der Branche haben viel mehr Einblick als Lehrer und können manches Mal auch anschaulicher erklären. Fakt ist allerdings, dass nicht alle Wissensgebiete online abgedeckt werden und dass sie kein kommunikatives Angebot darstellen. Ein Lehrer kann seinen Schüler individuell betreuen, kann ihm persönliches Feedback geben. Ein Video kann dies nicht bieten.
Ich glaube, das Zeug auf YouTube ist kein guter Ersatz, weil es ist zu limitiert. Es hat eine zu kleine Bandbreite. Ich denke, man braucht etwas mehr Struktur beim Lernen.
Was für das Besuchen einer Schule spricht, ist, dass man dort einen Plan und eine Struktur hat. Man muss aufstehen und anwesend sein. In einer Online-Schule hat man vielleicht eine Deadline, wie am Samstag seine Arbeiten hochzuladen. Aber wenn du nicht diszipliniert bist, schiebst du es vielleicht bis zur letzten Minute vor oder machst es gar nicht. Daher ist es auch in gewisser Weise ein Test der Selbstdisziplin, wenn man es online macht.
Was hier angesprochen wird, ist der vielleicht wichtigste Part der Ausbildung, die Struktur. Wenn wir nur lernen würden, wann und was wir wollen, würden wir dann eine umfangreiche Ausbildung erhalten? Kaum einer würde tatsächlich in Betracht ziehen, eine Ausbildung oder ein Studium durch Lernvideos zu ersetzen. Doch als Unterstützung haben sie sehr großes Potenzial.